Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer ersten Folge Big Brother is Watching You, unseres Jura-Podcasts Kein Wort ohne meinen Anwalt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Hier muss ich jetzt nochmal auf meine Unterlagen schauen, weil wie gesagt, kurz vor der Aufnahme ist das hier bekannt geworden. Ich habe auch Social Media schon dazu gepostet gehabt. Bemerkenswert, ja, ist es, dass ich in dieser Sache, die jetzt vom LG Berlin verhandelt worden ist am 19.12., genau um dieselbe Sache handelt, die am 30.04. vom EuGH, also vom Europäischen Gerichtshof, entschieden worden ist. Es gab beim EuGH so eine EncoChat Vorlage 1, so hieß sie, wo das Landgericht Berlin, beziehungsweise ganz genau gesagt die 25. Strafkammer des Landgerichts Berlins, damals einzelne Fragen dem EuGH zur Vorbeantwortung vorgelegt hat. Ja, das hat damals der Berliner Strafverteidiger Kohnen sehr schön eingeleitet und ich war auch selber dabei bei der mündlichen Anhörung, hat auch schön ausgeführt. Ich kann mich noch erinnern an ein Zitat vom Kollegen Kohnen, dass man aus dem trüben Wasser nicht fischen darf. Und so ist es auch, ja. Und das hat das LG Berlin jetzt auch erkannt. Am 30.04., als diese Entscheidung vom EuGH kam, ja, haben die Medien noch getitelt, hier derber Rückschlag für die Verteidigung und solchen Themen. Die Strafverteidiger an sich, die mit diesen Themen befasst waren, haben aber gesagt, dass dieses Urteil an sich nicht ganz so negativ ist. Einzelne Punkte, zu denen ich auch gleich komme, die auch das LG Berlin jetzt aufgeführt hat, halt eben doch die Rechte der Verteidigung stärken. Ja. Und das LG Berlin hat jetzt eine monatelange Hauptverhandlung sich neben den Fragen, die sie auch dem EuGH gestellt haben, zur Verwertbarkeit und so weiter, haben sich genau mit den technischen verfahrensrechtlichen Vorgehensweise bei der Gewinnung dieser EncoChat-Daten befasst. Also, um das klarzustellen, es geht bei der Sache, aus der ich jetzt hier zitiere, vom LG Berlin nicht um SkyCC, sondern um EncoChat. Das ist ein anderer Kryptodienst-Messenger, zu dem wir vorhin schon was erzählt haben. In der zeitlichen Abfolge kann man sagen, es gab zuerst EncoChat, ja, dann kam SkyCC, dann kam Enum. So ungefähr kann man es wirklich sagen, obwohl Enum fast zeitgleich um SkyCC lief. Viele Verfahren, viele EncoChat-Verfahren sind schon abgeurteilt worden. Ja, viele sind auch irgendwelche Verständigungen eingegangen. SkyCC ist immer noch aktuell vor den Gerichten. Enum ebenfalls. Einzelne EncoChat-Verfahren laufen auch noch, wie eben auch dieses Verfahren vor dem LG Berlin, was wie gesagt zwischenzeitlich dann diese Fragen an das EuGH weitergegeben hatte. Jetzt wurde in der Hauptverhandlung darüber entschieden. Wie gesagt, monatelang haben die verhandelt, technisch und verfahrensrechtlich genau die Vorgehensweise bei der Gewinnung dieser Daten ausgeklügelt. Das LG Berlin hat jetzt am 19.12. gesagt, dass sie keine Überzeugung gewinnen konnten letzten Endes, dass die Daten in rechtsstaatsmäßiger Weise in das hiesige Strafverfahren hier eingeführt worden sind und Verwendung finden dürfen. Ja? Und die haben, und das ist jetzt eigentlich eine Sensation, findet man in den Medien aber leider überhaupt nicht zu, einzelne darüber berichten sind einzelne Anwälte, am 19.12. den Angeklagten vom Vorwurf des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in allen Punkten freigesprochen. Ja, also das ist eigentlich der Schritt in die richtige Richtung, ja, wenn man sich an Recht und Gesetz und an die Verfahrensrechte hält. Ja. Und ich habe hier auch ein paar Auszüge aus der mündlichen Urteilsbegründung der Richterin Frau Klimke in der Sache 525 KLS 8 aus 22, 279 JS 30 aus 22, wen es interessiert, vom 19.12.24. Ein Dank geht raus an den Kollegen Rechtsanwalt Eisenberg, der diese Erkenntnisse online gestellt hat. Von solchen Kollegen profitieren wir alle, die engagiert in der Strafverteidigung in Kripo-Verfahren tätig sind. Deswegen nochmal ein Dankeschön an Sie, Herr Kollege, dass Sie das online gestellt haben. Und ich zitiere aus diesen Auszügen des Kollegen Eisenberg wie folgt. Grundlage der Anklage waren ausschließlich von dem Auftrag französischer Behörden abgefangene EncoChat-Mitteilungen, die von den französischen Behörden an die deutschen Polizeibehörden im Frühjahr 2020 geliefert worden sind. So hat es die Frau Richterin Klimke mündlich angegebener mündlichen Urteilsbegründung. Ne? Und sie sagte auch nochmal, dass das Gericht sich ausführlich mit Erhebung der Daten und den zugrunde liegenden formellen Verfahren befasst hat und letztendlich zu dem Schluss kam, dass die EncoChat-Daten unverwertbar sind. Und dabei hat die Vorsitzende Richterin Frau Klimke wohl ausgeführt, dass der von den Instanzgerichten und dem Bundesgerichtshof bisher angelegte Maßstab des Grundsatzes des wechselseitigen Vertrauens, über den ich jetzt gerade auch schon gesprochen hatte, also wechselseitigen Vertrauen in die Maßnahmen des europäischen Vertragspartners, hier also das Vertrauen der deutschen Strafverfolgungsbehörden in die französischen Strafverfolgungsbehörden, nur bedeutet, Achtung, dass die Maßnahme in Frankreich auch von der deutschen Seite nach französischem Recht zulässig zu halten und nicht weiter zu prüfen ist. Nicht aber, dass Vertrauen in die Verwertbarkeit in Deutschland geschützt wird. Ja? Aber man kann vertrauen, dass es im anderen EU-Land, hier in Frankreich, ja nach französischem Recht richtig erlangt worden ist. Aber es spielt nicht rein in die Frage der Verwertbarkeit der Daten in Deutschland. Man kann es sich also nicht so einfach machen, wie es sich die Gerichte bundesweit bisher getan haben oder gemacht haben.
Das heißt, ja, wenn ich da kurz eingrätsche, ja, letzten Endes, nach französischem Recht wurden diese Daten abgezogen bzw. freigelegt, wurden an die deutschen Behörden übermittelt. Die haben gedacht, prima, ist ja EU, Frankreich ist vertrauenswürdig. Die Daten nehmen wir, um denjenigen zu verknacken. Aber man darf es nicht, weil sie nicht von der Erhebungsmethode quasi mit dem deutschen Recht vereinbar sind.
Ja, so kann man es ungefähr sagen. Es gibt ja diesen Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung in der EU.
Ja.
Deswegen muss man anerkennen, wenn was nach französischem Recht erlangt worden ist, dass diese Daten dann auch ordentlich erlangt worden sind. Mhm. Und die Frau Richterin Klimke sagt halt, ja, aber das hat keine Auswirkung auf die Frage der Verwertbarkeit. Die Frage der Verwertbarkeit an sich, die muss ein deutsches Gericht selber prüfen und beantworten. Ja. Und da sagt sie, dass vielmehr von deutschen Gerichten zu prüfen sei, ob eine derartige Maßnahme auch nach deutschem Recht zulässig gewesen wäre. Ja. Und dazu hat sie dann wohl weiter ausgeführt, und das ist auch richtig, dass nach den einschlägigen Vorschriften der Paragraphen 100a und 100b StPO eine vergleichbare Maßnahme in Deutschland nicht zulässig gewesen wäre. Also das, was wir Strafverteidiger sono ono immer wieder, ja, in allen Verfahren von sämtlichen Strafverteidigern angeführt wird, dieses Argument hat auch hier dieses Gericht herangezogen und ist dem auch gefolgt. Und zwar, weil der vorliegende Tatverdacht zu schwach war, um eine solche Maßnahme anzuordnen. Dabei müsste davon ausgegangen werden, dass die Eingriffsvoraussetzung für eine entsprechende Maßnahme in Deutschland anders sei als in Frankreich und dass der Grundsatz der europäischen Zusammenarbeit nicht eine Rechtsangleichung der jeweiligen Eingriffsmöglichkeiten der nationalen Strafverfolgungsbehörden bezweckt, sondern nur die Zusammenarbeit im Rahmen der an unterschiedlichen nationalstaatlich geregelten Wertsystemen der Grundrechtsschutz der Bürger zu messenden Strafverfolgungsmaßnahmen ermöglicht werden soll. Ja, ich zitiere weiter aus dem zur mündlichen Urteilsbegründung. Das Gericht wies weiter darauf hin, dass die Daten nicht von Zentralservern von EncroChat, sondern von den in Deutschland betriebenen Endgeräten vor der Verschlüsselung ausgeleitet worden sind. Und dies sei, und da gebe ich dem Gericht auch vollkommen recht, ebenso wie die genaue Art und Weise der Datenabschöpfung für die Frage der Eingriffsermächtigung erheblich. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja, wurden die Daten, als sie schon verschickt worden sind, auf dem Server oder vor dem Server in Frankreich abgefangen? Mhm. Oder wurden sie abgefangen in Deutschland, wo ein in Deutschland befindliche Person quasi das Gerät auf deutschem Boden genutzt hatte. Das ist schon eine entscheidende Frage. Ja.
Das heißt, wenn ich da jetzt nochmal kurz einschreite, hätten die zulässig durch zum Beispiel einen richterlichen Beschluss in Deutschland sein deutsches Handy, also die Daten davon abgefangen, hätten sie es auch ranziehen dürfen und verwerten dürfen.
Wenn einfach ein grundlegender Anfangsverdacht bestand.
Wenn der Anfangsverdacht bestand. Ja, ja. Das heißt ja, letzten Endes, wenn ein Anfangsverdacht besteht, brauchst du ja, glaube ich, einen richterlichen Beschluss.
Genau.
Der muss dann freigegeben werden und dann erst dürftest du ja quasi die Daten mitlesen, die Nachrichten mitlesen und verwerten.
Genau. Und hier hat das Berliner Gericht gesagt, weil das, wie gesagt, schon in Deutschland abgefangen worden ist, ja, wäre es, und so ist das jetzt hier auch hier zu deuten, ohne weitere Diskussion so gewesen, dass man erstmal einen Beschluss tatsächlich hätte holen müssen, ja. Und dass es nach deutschem Recht der Verdacht noch zu schwach gewesen ist, ja, in diesem Fall, konkreten Fall.
Das heißt letzten Endes, sie haben die Daten in Deutschland abgefangen, sie hatten aber keine Rechtsgrundlage dazu und deswegen hatte der Mandant jetzt letzten Endes Glück gehabt und ist mit einem Freispruch davon
gekommen. Genau, so kann man das zusammenfassen. Ich bin auf schriftliche Urteil gespannt. Das liegt uns ja noch nicht vor. Ja, es kommt darauf an, wie viele Verhandlungstage es hier verhandelt worden sind. Ja, danach geht dann auch die Zeit, die das Gericht hat, das schriftliche Urteil zu erfassen. Also ich gehe von 6 bis 11 Wochen aus, gerechnet ab 19.12. bis wir schriftliche Urteile haben. Dann haben wir schwarz auf weiß. Aber genauso ist das hier festzustellen aus den Informationen, die wir bisher haben. Ja. Ja, und dann ist auch nochmal ein Punkt hier, den muss ich auch noch ausführen. Ich hoffe, ich langweile keinen damit, weil es ist tatsächlich ganz, ganz, ganz wichtiges Urteil. Und mir ist es auch wichtig, dass ich das hoffentlich verständlich hier wiedergeben kann. Also die Richterin hat weiter ausgeführt, dass in der bisherigen Rechtsprechung der deutschen Gerichte die Bedeutung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs, das Urteil, was ich vorhin schon nannte, vom 30.04.2024, verkannt worden wäre. Ja, was ich auch schon ansprach. Aber wir Strafverteidiger haben ja gesagt, so schlecht war es eigentlich gar nicht. Und so sagt das Gericht hier auch. Also das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 30.04. wäre verkannt worden, weil das Fazit, dass die Staatsanwaltschaft in Deutschland entsprechende Daten anfordern durfte, nicht bedeutet, dass sie diese auch verwerten durfte. Das sei lediglich eine Zuständigkeitsaussage des EuGH, nicht aber eine Ermächtigungsaussage. Wenn man den Beschluss des EuGHs gewissenhaft lese, stelle man fest, dass in ihm zahlreiche Anhaltspunkte dafür gegeben seien, dass letztendlich die Frage der Verwertbarkeit dort nicht abschließend geklärt worden ist. Das Landgericht gehe davon aus, dass die Formulierung einer Entscheidung des EuGH der kleinste gemeinsame Nenner der vielen Richter aus unterschiedlichen Rechtskulturen sei. Und die Maßnahme selbst hat sie dabei so beschrieben. Es wäre ein länger geplantes europäisches Projekt gewesen, das die Franzosen auch in den verschiedenen Vertragsstaaten im Vorhinein bekannt gemacht haben und welche sie mit hohem technischen Aufwand betrieben haben, das nicht allein wegen der Überprüfung von 300 französischen EncroChat-Nutzern, sondern tatsächlich darüber hinausgehend gegen die gesamte europäischen Nutzer geführt worden sei. Das sei auch inzwischen den verschiedenen beteiligten Staaten im Vorhinein abgestimmt worden. In Deutschland sei die Maßnahme, soweit sie sich auf deutsche Telefone bezog, auch vorab genehmigt worden. Allerdings nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern von der Polizei, auf die die Staatsanwaltschaft die Genehmigung abgewälzt hat. Es sei der Kammer nicht gelungen, also der Kammer des Landgerichts Berlins, nicht gelungen, die Kommunikation zwischen der Polizei und den französischen Behörden vollständig aufzuklären, weil diese nicht offengelegt worden seien. Anschließend seien Daten zur polizeilichen Gefahrenabwehr geliefert worden. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main habe ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und im Rahmen der europäischen Ermittlungsanordnung die Genehmigung zur Nutzung der gelieferten Daten zur Strafverfolgung eingeholt. In der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakte haben die Kammer Angaben zu der Art und Weise der Datenabschöpfung ebenso wenig finden können wie über die weitere Kommunikation zwischen den Polizeibehörden. Gemessen am Wertesystem des deutschen Rechts haben die Kammer nicht feststellen können, dass sie die Daten verwerten durfte. Ja, also hierzu muss man noch eins wissen. Also Zitat Ende, ne? Das war das Zitat aus dem Urteil bis hierhin. Aber hierzu muss man eins wissen, da habe ich mir auch noch mal ein paar Notizen gemacht. Der EuGH hatte, wie gesagt, dem LG Berlin, wie ich vorhin auch schon ausgeführt habe, zuvor durch diesen Beschluss vom 30.04.2024 deren Vorlagenfragen beantwortet und kam zusammengefasst zu der Erkenntnis, dass ein europäischer Staat, der Bürger eines anderen Staates überwacht, den anderen Staat darüber unterrichten muss. Und Beschuldigte müssen in der Lage sein, ja, so hat das der Beschluss am 30.04. vom EuGH auch gesagt, zu den Beweisen Stellung zu nehmen zu können. Außerdem, ja, muss gegen die Datenweitergabe und Datenverwendung der Gang vor Gericht möglich sein. Die traurige Realität in Deutschland ist es aber, ja, dass die wenigsten Gerichte sich in Deutschland überhaupt mit den Fragen der genauen technischen verfahrensrechtlichen Vorgehensweise bei der Gewinnung der Cryptochat-Daten befassen. Und das genau in EncroChat-Verfahren wie auch in SkyCC-Verfahren. Ja, man sagt, das ist alles schon richtig, ja, Generalverdacht besteht, ja, und das alles so richtig, wie die Franzosen die Daten erfasst haben und die Angeklagten werden verurteilt. Ja, und das ist das Kuriose. Also das Landgericht Berlin ist die Ausnahme, dass sie sich wirklich hier so akribisch bemühen und Aufklärung, ja, Sachverhaltsaufklärung, Aufklärung der Wahrheit betreiben. Ja, eigentlich eine Grundvoraussetzung eines fairen Strafverfahrens. Machen die Landgerichte deutschlandweit größtenteils nicht. Ja? Da machen sich die Richter wirklich einfach. Die sind komplett überfordert mit den technischen Details. Ja? Bin ich mir ganz sicher, ich erlebe es ja ganz oft, gibt wenige Richter, die da folgen können. Machen sich es einfach. Und das LG Berlin hat hier wirklich akribisch, ja, muss auch eine technikaffine Kammer gewesen sein, ist akribisch allem nachgegangen, so wie es auch eigentlich sein muss. Gerade in unserer heutigen Welt, die sich immer mehr digitalisiert, ja, wo auch künstliche Intelligenz mittlerweile Einzug findet, da muss ein Gericht technisch geschult werden. Und wenn es das nicht kann, muss das Gericht Sachverständige heranziehen. Das müssen sie so, weil ein Gericht niemals die Sachverständnis haben kann, ja, um das sicher beurteilen zu können. Da müssen Sachverständige herangezogen werden. Und Anträge von mir und auch anderen Strafverteidigern, sämtlichen SkyCC und EncroChat-Verfahren, ja, die ich kenne, ja, wurden zurückgewiesen. Da wird kein Sachverständigengutachten eingeholt. Ja, es wird einfach nicht eingeholt. Also das ist verrückt. Ja, und hier hat das Gericht wenigstens mal alles sich angeschaut und auf die Goldwaage gelegt, wie es auch sein muss. Und die Aussage, die wir gerade gehört haben, ja, dass sie es nicht feststellen konnten, ja, und die Kommunikation zwischen den Polizeibehörden nicht reingekommen ist, das LG Berlin. Ja. Das habe ich selber auch schon in meinem Verfahren erlebt. Ja, da haben wir Aussagen gehabt von Zeugen, polizeilichen Zeugen, die ganz klar gesagt haben, ja, wir haben auch polizeiliche Daten, aber die kriegen sie nicht. Ja, sie kriegen die justiziell verwertbaren Daten fürs Strafverfahren hier, die interne Kommunikation, unsere polizeilichen Daten, darauf haben sie kein Recht, die bekommen sie nicht. Ja, und Anträge an die Gerichte, dem nachzugehen, wurde auch nicht gefolgt. Das ist tatsächlich so. Also es wird tatsächlich unterschieden zwischen justiziell verwertbaren Daten und polizeilichen Daten. Ja, man kriegt also keine komplette Aktenansicht. Also das kann ich auch bestätigen. Also mich wundert es nicht, dass LG Berlin hier die Kommunikation nicht sehen konnte. Aber wenigstens haben die es richtig gewertet und haben gesagt, ja, auch das muss dann zum Vorteil des Angeklagten gemessen werden. Es gibt einen einfachen Grundsatz, den ich leider immer wieder in Strafverfahren vermisse, ja, egal ob es um die kleinen Strafverfahren vom Amtsgericht geht, ja, oder um die großen Verfahren jetzt hier, die Großverfahren in Crypto-Chat-Sachen. In dubio pro reo. Das ist das, was wir im Jurastudium einverleibt bekommen. Ist auch eine Klausel, ein Grundsatz, ein rechtlicher Grundsatz, an den ich glaube. Ja, in dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten. Ja, nicht im Zweifel für den Staat, nicht im Zweifel fürs Gericht, nicht im Zweifel für den Vorsitzenden der Kammer, der sich einfach machen möchte und die leidigen Strafverteidiger loswerden will und den schon vorverurteilten Angeklagten so schnell wie möglich aburteilen möchte, soll sich der BGH doch damit befassen. Nein, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Ja, und da hat endlich mal ein Richter hier Mut bewiesen und auch verstanden, ja, was eigentlich auch der Eid ist, den wir alle Juristen geschworen haben. Denn alle Juristen haben wir einen Eid auf die Verfassung geschworen. Ja. Und das wird leider vergessen, ganz oft. Und das ist traurig. Traurige Realität vor den Gerichten. Ja. Und ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, ja, der hat einen Titel. Ein Kampf gegen die Windmühlen. Ja, so fühle ich mich. Ja. Ich fühle mich manchmal vor Gericht wie Don Quixote. Ja. Weil die Windmühle dreht sich weiter, das Gericht spult fast wie abgesprochen, ja, in den sämtlichen Gerichten das übliche Prozedere ab. Ja, und die Lanzen der Strafverteidigung zerbrechen immer wieder. Ja, wir kämpfen und stoßen zu quasi mit unseren rechtlichen Lanzen. Und die zerbrechen an den Windmühlen der Justiz leider. Ja. Und hier hat endlich mal ein Gericht Mut bewiesen und hat auch das EuGH-Urteil hier richtig ausgelegt, meiner Meinung nach. Ja, jetzt habe ich den roten Faden gerade verloren. Gut, dass ich hier noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben habe. Ja, wir sind ja, wie gesagt, Podcast-Anfänger. Da brauchen wir halt hier noch unsere Skizzen. Ja, aber wie ich gerade schon sagte, es ist nur richtig, den technischen Ablauf genau verstehen zu wollen. Ja, das LG Berlin hat hier in herausragender Weise das gemacht. Es ist eigentlich traurig, dass ich so drüber sprechen muss, weil eigentlich, was das LG Berlin gemacht hat, Torre, das muss eigentlich der Standard sein. Das muss der Standard in jedem Strafverfahren sein. Ja, und es ist doch verrückt, dass dem nicht nachgegangen wird.
Ja, ich glaube, letzten Endes ist das auch das Problem für einen jeden, der vielleicht auch mal vor Gericht steht und sei es nur für Kleinigkeiten. Wenn das Gericht nicht sauber arbeitet, weil das einfach nach dem Gießkannenprinzip oder nach dem Fließbandprinzip arbeitet, dann habe ich, wenn ich auf der Anklagebank sitze, schlechte Karten. Wenn ich aber da ein Gericht vor mir habe, was sich mit Details befasst und was auch Recht und Gesetz und den juristischen Eid ernst nimmt, dann sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Und letzten Endes sollten wir auch, was die Justiz betrifft, nicht nach Quantität arbeiten, sondern nach Qualität. Also genauso sage ich mal, wie es für den Angeklagten natürlich besser ist, ein faires Verfahren zu haben, kann das ja auch für den Rechtsstaat besser sein. Je sauberer das Gericht arbeitet, umso genauer, umso besser kann ja auch das Urteil sein. Also man muss da ja auch irgendwo beide Seiten sehen. Und wenn ich jetzt vielleicht für unsere Zuhörer und Zuseher das Ganze nochmal in kurz zusammenfasse, wir haben hier drei Rechtssysteme. Das von Deutschland, das von Frankreich und das von der EU, die in diesem Fall und vielen anderen Fällen, die hauptsächlich diese Krypto-Messenger-Dienste betreffen, kollidieren. Und man einfach von einem Land zum anderen ausgeht, na, die haben es schon richtig gemacht, die werden es schon richten, es passt schon und wir arbeiten einfach mir nichts, dir nichts mit diesen Daten hier so weiter, obwohl es mit unserem Rechtssystem nicht vereinbar ist.
Ja, hast du wirklich schön zusammengefasst, ja, und wenn ich nochmal das Bild dieses überlasteten Richters, das Fließband, was du gerade angemerkt hast, dranziehen darf. Ja, ich kann ja noch einen Bußgeldrichter an einem kleinen Amtsgericht verstehen. Ja. Ein Bußgeldrichter, der sich quasi um Verkehrsordnungswidrigkeiten kümmert, jeden Tag nur mit Verkehrssündern zu tun hat und total genervt ist und berufsgefrustet ist, ja, und da hunderte von Akten hat und immer wieder sagt, hier, standardisiertes Messverfahren, abgelehnt. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, ja. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, wenn manchmal im Bußgeldverfahren der Strafverteidiger schon Anhaltspunkte hat, auch durch eigene Sachverständigengutachten, die zeigen, dass das Messverfahren halt nicht dem standardisierten Ablauf entsprochen ist. Und wenn das abgelehnt wird, kann ich es nicht verstehen. Aber generell, dass jemand überlastet ist und sich darauf ein standardisiertes Messverfahren bezieht, kann ich verstehen. Aber bei den Kryptoverfahren, ja, geht es nicht um einen Punkt in Flensburg, ja, oder 100 Euro Bußgeld. Da geht es um die Existenz der Menschen. Ja. Ich habe hier Leute als Mandanten, die haben früher Firmen gehabt. Ja, die haben Firmen gehabt, die haben Chefs von mehreren Firmen. Ja, die sagen mir, ich habe das nie geschrieben. Ja, aber wie sollen wir es beweisen? Ja, es werden hier Nachrichten vorgelegt, ja, wo er das und dies gesagt haben sollen. Daraus wird dann ein Drogenhandel zum Beispiel dargestellt oder Geldwäsche. Das sind nicht immer nur Drogenvorwürfe, obwohl bei den Kryptoverfahren meistens um Drogenhandel geht, aber Geldwäsche ist manchmal auch ein Thema. Ja, und dann gesagt, das habe ich so nicht geschrieben. Wie sollen wir es denn beweisen?
Zumal du hattest ja vorhin angesprochen, dass ihr oft ja einseitige Chatverläufe bekommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, hast du das Geld schon gesendet, dann könnte das ja auch zweideutig interpretiert werden. Das kann ja Geld senden im Sinne einer Straftat sein, das kann ja aber auch Geld senden im Sinne einer seriösen Rechnung zum Beispiel sein. Und das dann quasi nur einseitig zu betrachten, obwohl es quasi eine zweite Seite des Chatverlaufs gibt oder eine zweite Seite dieser Nachricht, das ist schon sehr riskant.
Ja,
und sehr zweifelhaft.
Sehr zweifelhaft, wollte ich auch gerade sagen. Für die Verteidigung ist es so riskant, selbst wenn man Anhaltspunkte hätte, man kann sich ja gar nicht darauf einlassen. Ja, ich kann ja mal Mandanten, wenn man Mandanten mal sagen würde, hier, das habe ich so nicht geschrieben, um jetzt zu deinem Beispiel von der Zahlung heranzugreifen, ja, waren andere Zahlungen damit gemeint. Wenn ich aber den Rest des Chats nicht kenne, kann ich ja nicht sagen, ja, mein Mandant hat eine andere Zahlung damit gemeint, weil ich zum einen zugeben würde, dass mein Mandant tatsächlich die Nachricht geschrieben hat, ja, sehr nachteilig, und zum anderen müsste ich ja darlegen können, welche Zahlung es dann betroffen hat. Ja, und das kann man nicht, ja, ohne den kompletten Verlauf gesehen zu haben. Aber gutes Beispiel.
Ich bin das Rad jetzt mal weiter, gerade was jetzt diese anlasslose Chatkontrolle betrifft. Ich reg mich vielleicht bei dir per WhatsApp tierisch über jemanden auf und könnte sagen, den würde ich am liebsten umbringen. Und wegen dieser Nachricht werde ich auf einmal von Strafverfahren gezogen, von Strafgericht. Wegen vielleicht, was weiß ich, versuchter Tötung, versuchten Mord. Vielleicht, weil auch im Nachgang irgendwas passiert ist, dann stehe ich natürlich sehr schnell in Verdacht.
Ich wollte sagen, muss schon genau. Was passiert sein. Aber richtig,
ist ein Verdacht. Ja, aber genau. Es geht ja, vielleicht, wenn wir das Rad weiterspinnen, geht das ja vielleicht ganz schnell.
Ja.
Und dann stehe ich da und ich habe mich eigentlich über denjenigen nur aufgeregt. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Aber wenn da nur eine einseitige Nachricht steht und die Gerichte auch jetzt nicht wirklich sich damit befassen, sondern einfach sagen, du hast das geschrieben, derjenige liegt jetzt tot da, das ist unser Indiz, unser Beweis. Du wirst jetzt verknackt,
ja,
und die dann stehst du schnell blöd da.
Und die werden ja jahrelang verknackt. Deswegen auch nochmal der Vergleich vorhin zum Bußgeldrichter. Ja, es geht nicht um Punkte in Flensburg, es geht nicht um 100 Euro Bußgeld, sondern es geht um die Existenz der Menschen. Ja. Der Firmenchef, der wie gesagt seine ganzen Firmen verliert, ja, keine Ahnung, Millionen von Verlust gemacht hat. Ja. Reputation, gesellschaftliches Ansehen. Ja. Ich kenne einen Mandanten, da muss die ganze Familie wegziehen, ja, weil sie nicht mehr ausgehalten hat. Die wohnen jetzt ganz woanders, im ganz anderen Bundesland, weil die sich nicht mehr der Sache hier aussetzen wollten, ja, den Anfeindungen ständig der Familie gegenüber, von den Bürgern, ja. Die Bürger können nämlich auch gemein sein, ja. Und Kinder im Kindergarten, in der Schule können auch gemein sein, ja. Natürlich. Und das ist ja alles, was da noch hinterrücks passiert. Das Gericht kriegt das nicht mit, wir Strafverteidiger schon, weil wir sind ja nah dran an den Mandanten, nah dran an der Familie, weil die Familie von dem Mandanten kommt ja auch oft zu uns, ja. Natürlich dürfen wir mit denen jetzt nicht reden, es sei denn, der hat eine Schweigepflicht, eine Bindungserklärung unterschrieben, und dann kann man auch mit der Frau sprechen. Aber allgemein, ja, kommen die zu einem und fragen dann auch hier, wie ist der Gemütszustand, wie geht's meinem Mann gerade und so weiter und so fort. Man ist ja mittendrin im Geschehen, ja. Wir kriegen ja viel mehr mit, als hier die Gerichte es mitkriegen. Die sehen so denjenigen, der sitzt, der sich schweigend verteidigt, ja. Oh ja, verteidigt sich schweigend, dann ist der Anwalt vielleicht auch noch mal ein bisschen frech und schon ist abgestempelt, ja. Die sehen das drumherum gar nicht. Die haben so eine Verantwortung, die Gerichte, ja. Hinsichtlich des Lebens dieser Person. Und ich finde, da hat jeder Angeklagte es verdient, dass der Richter verdammt nochmal, verzeihen Sie mir bitte den Ausdruck, ja, aber verdammt nochmal seinen Job nachgeht, ja, und die Beweise richtig prüft. Ja, und das war akribisch, ja. Und wenn ich mir auch die Staatsanwaltschaften anschaue, nicht immer, ja, das finde ich auch nicht bei allen Richtern so, ja, und ist auch nicht bei allen Staatsanwälten so, es soll keine Verallgemeinerung sein, ja, aber es soll ein Anreiz sein und ein Appell an die Staatsanwälte und auch an die Richter, den Job richtig zu machen. Was wir uns ja auch verlangen. Wir halten uns ja auch an die prozessualen Ordnungen. Aber die Staatsanwaltschaft, ja, ist ja auch die objektivste Behörde der Welt in Deutschland, sagt man. Nicht wie in Amerika eine Anklagebehörde. Aber das findet man auch selten. Das findest du bei kleineren Delikten vom Amtsgericht. Weil wenn die Sache beim Landgericht angeklagt ist, ja, da hat derjenige schon verloren. Die Staatsanwaltschaft ist fast immer, sitzt nur als Anklagebehörde auf, will die entlassenen Tatsachen gar nicht untersuchen. Mhm. Ja. Und dann hast du hier so Kryptoverfahren und bist danach dem BGH ausgeliefert. Weil du eigentlich hast die zweite Instanz quasi, ja, die Revision, die du dann beim Bundesgerichtshof einlegen kannst. Ja, aber der macht es sich auch oft einfach. Ja. Ich habe hier mehrere Kryptoverfahren. Ja. Ich habe hier Verfahren Enem, EncoChat, die ich selbst laufen hatte, aber auch von Kollegen, in denen ich in Austausch bin, die zurückverwiesen werden. Ja, also zurückgewiesen werden oder aber teilweise anerkannt und dann wieder zur neuen Verhandlung ans Landgericht zurückverwiesen werden, aus anderen Gründen, die herangezogen werden, ja, aber zur Verwertbarkeit wird kein einziges Wort verloren. Ja, also der BGH macht sich auch leicht. Also man ist momentan wirklich am Landgericht verloren. Und deswegen ist es so wichtig, dass ein Landgerichtsrichter, wie auch hier in Berlin die Richterin es getan hat, akribisch der Sache nachgeht. Ja, und wie gesagt, ich finde, das ist ein Gericht auch. Und da möchte ich noch mal es rund machen. Der Grundsatz dubio pro reo, ja, sollte über allem stehen. Ja, im Zweifel von den Angeklagten. Ich finde, das Gericht ist es dem Angeklagten schuldig, ja, dem auch nachzugehen. Ja. Und als Strafverteidiger, ich akzeptiere das. Ja, wenn die Beweise gegen den Mandanten sprechen, ja, alles ganz klar ist, ja, dann wäre ich auch der Letzte, der sich dem Mandanten dann nicht dann auch vielleicht zu einer Verständigung oder sonstigen raten würde. Aber wenn die Beweislage halt nicht da ist, ja. Ein guter Verteidiger es nie tun, ja. Letzten Endes. Ja. Und weiß es nach, forscht nach und wie gesagt, ist man dem Mandanten schuldig, weil man zerstört so Existenzen. Ja. Also ich hab Mandanten, die sind zu zweistelligen Strafen verurteilt worden. Ja, und der einzige Beweis waren die Chats, sonst nichts ringsherum. Sondern nur die Chats. Ja. Das ist wirklich schwierig. Ja. Und dann muss man dem auch die Chance geben, dass man das Beweismittel weiter überprüfen kann. Aber dann soll es der BGH richten und ob es der BGH dann richtet, wird sich zeigen. Es sind noch einige Sachen anhängig. SKICC, Enem vom Bundesgerichtshof. Bin gespannt, wie dort die Richter agieren werden. In einer Revisionssache arbeite ich mit einem ehemaligen Bundesgerichtshofrichter, dem Herrn Professor Dr. Graf aus Karlsruhe, zusammen in einer Revisionssache aus SKICC. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt und in welche Richtung diese Sache da gehen wird. Das erste SKICC-Fall in Deutschland gewesen und die Sache steht auch noch beim Bundesgerichtshof aus. Jetzt habe ich viel geredet, Tore. So, sorry, aber du merkst, ich bin da immer sehr, sehr engagiert.
Kommt man natürlich auch so ein bisschen in...
Ja.
Wird man aufbrausend, sag ich mal, natürlich, weil man regt sich natürlich ständig über sowas auf.
Das passiert mir auch regelmäßig vor Gericht, dass ich dann aufbrausend werde, weil ich mich auch aufrege, dass die Sache hier so halbherzig dann verfolgt wird, ganz oft von den Gerichten. Ecke ich leider manchmal auch an, aber es gehört zu meiner Natur dazu. Ja, und ich finde, ja, der Angeklagte, der mich als sein Anwalt engagiert, ja, der hat auch das Recht drauf, meine volle Verteidigung zu bekommen. Mit Leidenschaft halt auch, ja.
Er hat dich beauftragt, er hat dich bezahlt und er erwartet natürlich von dir, dass du dich möglichst für ihn einsetzt.
Eben, ich werde nicht still daneben sitzen, das ist erstmal nicht meine Natur und ich werde ihn mit allen rechtlichen Möglichkeiten natürlich verteidigen. Ja. Und das erwartet der Mandant von mir und das ist auch meine Prämisse an mich selbst. Deswegen von den größeren Verfahren nehme ich auch immer nur eine gewisse Anzahl an, weil ich jedem Mandanten auch Qualität geben möchte, ja, ohne mich jetzt aufspielen zu wollen, aber bei mir ist der Mandant keine Massenware, ja, sondern
wir reden ja auch gerade bei solchen größeren Strafverfahren, bei so einem komplexeren von Monaten, wahrscheinlich auch teilweise Jahren, die so ein Prozess mal schnell dauern kann. Gerade mit mehreren Revisionen und Weiterleitungen an andere höhere Instanzen etc. kann ich mir vorstellen.
Ja, definitiv. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass so ich werde oft gefragt, wie kommst du denn klar, wenn an dir sowas vorgeworfen wird? Deswegen ist es auch mal wichtig, dass so eine gewisse Grundchemie auch da ist mit dem Mandanten. Ja, der professionelle Abstand muss immer da sein, keine Frage, aber ich habe auch schon Mandate abgelehnt, ja, wo ich dann zum Anbahnungsgespräch gekommen bin, so nennt sich das Gespräch, wenn man ins Gefängnis kommt. Ja, und also ich beantrage nie einen Sprechschein. Selten. Ich kenne die Mandanten schon aus anderen Verfahren, ja. Ich beantrage fast immer einen Anbahnungssprechschein. Ja, das bedeutet, ich will selber entscheiden, ob ich das Mandat überhaupt annehme. Ja, und dann beantrage ich bei der Staatsanwaltschaft einen Anbahnungssprechschein, um den Mandanten, wenn er jetzt im Gefängnis sitzt, besuchen zu dürfen. Ja, und dann schaue ich mir den Mandanten an. Ja, also in Kryptoverfahren sitzen sie ja meistens im Gefängnis. Ja, ich hatte bisher nur einen Fall, wo der Mandant frei war die ganze Zeit. Ja, ansonsten sitzen sie ja meistens untersuchungshaft. und schaue mir den Mandanten an. Ja, weil man arbeitet, wie du schon sagst, länger zusammen. Man ist ja Verteidiger. Ja, man hat also auch immer regelmäßigen Kontakt da bei dem Besuch mit dem Mandanten. Mir ist schon wichtig, dass ich da nicht das größte Punkt sitzen habe, sondern so einigermaßen auch menschlich mit dem klarkommen müssen. Ja, und das ist also auch wichtig. Ja, also wie gesagt, professioneller Abstand, aber wenn ich ein ungutes Gefühl habe mit dem Mandanten, dann lehne ich den Mandat auch ab. Ja, das war schon öfter vorgekommen, dass ich dann hingegangen bin und habe es dann nicht angenommen. Ja. Ja,
klar. Ja. Das kann mir vorstellen, gerade bei Jungs, die, sag ich mal, bewusst ihre Taten auch begehen oder so, bewusst größere Sachen begehen oder auch vielleicht der Background dementsprechend ist, dass man sagt, hier, der macht es mit Absicht oder er wird es wieder tun, ist es wahrscheinlich schwieriger als jemand, der mal im Affekt irgendetwas macht oder aus der Not heraus.
Ja, also ich meine, gut, das ist auf die Strafverfahren bezogen. Ich meine, du hast ja oft auch Berufsverbrecher.
Ja.
Und ich sag mal so, mit denen hast du als Strafverteidiger eigentlich immer einen ganz guten Umgang. Ja? Weil der weiß, der hat Scheiß gebaut. Und das ist einfach in Worten zu machen. Und er möchte, dass der Anwalt das bestmögliche Ergebnis für denjenigen rausholt. Ja? Also die Mandanten sind mir sogar ehrlich gesagt oft lieber, ja, als die, ja, die es aus anderen Gründen ihre Tat tun. Ja. Um es zusammenzufassen, es gibt zum Beispiel Sachen, die ich niemals verteidige. Ja. Also Sexualdelikte, Vergewaltigungssachen etc., ja, die verteidige ich nicht. Ja. Alles, was mit Kindern zu tun hat, verteidige ich nicht.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ja,
ja. Und könnte ich nicht. Das war halt auch die, also das Mandat, da würde ich auch keinen Anbahnungsschein beantworten, das würde ich gar nicht annehmen. Das ist halt ein Klientel, mit dem ich überhaupt nichts zu tun haben möchte. Die machen ihre Taten oder gehen ihre Taten aus anderen Gründen. Ja. Auch da gilt in Dubio pro Reo, auch da gilt, jeder hat ein Recht auf Verteidigung, aber nicht auf keine Verteidigung durch mich. Ja. Ja, klingt jetzt vielleicht arrogant, ja, aber das ist meine Sichtweise. Ich kenne einige Strafverteidiger, so denken wie ich, und nur bestimmte Delikte verteidigen. Ja, und ich verteidige alles kreuz und quer, aber wie gesagt, diese Delikte würde ich nicht verteidigen.
Ja, vor allem, sag ich mal, wenn es einem auch so gegen die eigene Ethik verstößt.
Genau.
So. Also ich meine, wir sind ja beide Familienväter. Da kann man es halt nachvollziehen, wenn es irgendwo um sexuellen Missbrauch von Kindern geht oder um eine Vergewaltigung oder sowas oder Kinderpornografie, dass man von sowas natürlich Abstand nimmt. Weil man auch in gewisser Weise natürlich aufgrund seiner Einstellung befangen ist.
Ja, ganz genau. Ist ja auch gut, wenn man anderen das sich annimmt. Ja, ich bin auch sehr impulsiv, der hätte wahrscheinlich auch was zu hören bekommen.
Ja, dem hättest du wahrscheinlich mehr die Ohren lang gezogen als am Ende der Staatsanwalt, so ungefähr.
Mag vielleicht sogar sein. Deswegen nehme ich es erst gar nicht an. Ich will mich gar nicht mit diesen Akten und ekligen Sachverhalt auseinandersetzen. Da bleibe ich lieber hier beim Krypto-Thema. Das ist doch ein schönes, interessantes Thema. Und um da wieder zurückzukommen, auf die Spur zurückzukommen, nur ein Satz, ja. Vergleich Amtsrichter, Bußgeldsache, Appell ans Gericht, ja, doch den Beweisen nachzugehen, ja. Es ist eine Sache, ja, wo wir wahrscheinlich alle die gleiche Meinung haben. Egal, ob es die Staatsanwaltschaft ist, die Richter sind oder wir Strafverteidiger. Es muss endlich Klarheit für alle Beteiligten am Strafprozess geben. Ja. Das heißt, die höchsten Gerichte, der Bundesgerichtshof, kann sich der Frage der Verwertbarkeit nicht mehr entziehen, komplett entziehen. Ja. Es muss eine Entscheidung kommen. Ja. Und letzten Endes der EGMR ebenfalls, der wird sich auch bei Enco und Sky in Zukunft positionieren müssen. Aber das Schlimme ist ja, dass wir diese Entscheidung haben, die Menschen ja schon seit Jahren im Gefängnis sitzen. Ja. Und ich habe Angst davor, Angst in dem Sinne, weil mein Rechtsgefühl und mein Glaube an den Rechtsstaat schon erschüttert wird. Ja? Dass diese ganzen Kryptoverfahren ja zu einem politischen Verfahren werden. Dass der Staat irgendwann sagt, oh, jetzt haben wir so viele Millionen und Milliarden einkassiert, ja, so viele Wertgegenstände. Wenn wir jetzt sagen, das wäre nicht verwertbar, ja, und das eingestehen würden, und die Leute kommen frei, dann werden wir mit Entschädigungsverfahren hier überlaufen. Ja.
Ja.
Da geht es nicht nur um die 75 Euro, die man pro Tag in Haft kriegt. Also man kriegt tatsächlich nur 75 Euro, ich weiß nicht, ob du es weißt. Aber da geht es nicht nur darum, sondern da geht es um richtig Geld. Ja. Wie gesagt, der Firmenchef als Beispiel. Ja.
Mhm.
Also ich kann mir vorstellen...
Das sind teilweise um ganze Existenzen.
Ganz genau.
Du hast ja das Beispiel mit der Familie da angeführt.
Ja, und da ist halt meine Befürchtung, dass das Ganze hier keine rechtliche Entscheidung am Schluss wird, sondern eine politische Entscheidung. Ja. Aber der EGMR macht doch Hoffnung, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, da werde ich auch gleich nochmal aus deinem Urteil kurz zitieren. Ja, Fakt ist aber auf jeden Fall, bevor ich soweit komme, ja, abschließend. Wir leben in einer immer mehr digitalisierten Welt, wie ich schon sagte, künstliche Intelligenz nimmt immer mehr überhand. Da kann es halt nicht sein, dass nicht schreibgeschützte Excel-Tabellen und dort aufbereitete Daten, die keine Originaldaten sind, ohne jegliche Protokollierung, ja, ohne, wie gesagt, Einhaltung von digital-forensischen Mindeststandards als Beweismittel ausreichen. Das darf einfach nicht sein. Ja. Da muss der Staat auch so groß sein und sagen, hier, okay, da haben wir missgebaut, ja, aber wir schaffen jetzt neue Gesetze, wir schaffen jetzt neue Regeln, dass dann die Ermittlungsbehörden die Befugnis bekommen. Ja, ich sage ja gar nicht, dass sie die Befugnis nicht bekommen sollen, ja, in einzelnen Punkten. Also anderswo Chatkontrolle bitte nicht, ja. Aber generell, wenn man wirklich einen begründeten Tatverdacht hat, ja, dass man dann einen Beschluss einholen kann vom Richter und dann die Kommunikation überwachen kann, ja, bitte. Ja. Aber der Verdacht muss halt da sein. Es müssen halt faire Spielregeln geschaffen werden. Und da muss halt dieses Krypto-Verfahren Klarheit für alle Beteiligten geschaffen werden. Ja, das ist, da geht es nicht drum herum. Wenn wir das nicht haben, können wir halt kein faires Verfahren garantieren. Ja. Und meiner Ansicht nach, ja, das ist auch ein Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben habe, ja, und da sind wir jetzt auch, der rote Faden ist wieder da, es ist bitter nötig, ja, dass eine einheitliche Rechtsprechung hier gefunden werden muss, ja, und digital-forensische Mindeststandards auch wirklich ins Gesetz implementiert werden müssen. Also nicht nur, weil man sich auf die Aussagen der IT-Leute verlässt, ja, und deren Angaben folgt, ja. Wie gesagt, ein Mindeststandard wäre auch die Protokollierung, wer an den Daten rumgedoktert hat. Sondern dass man solche Regeln, die IT-Experten aufstellen, ja, auch ins Gesetz bringt und überliefert. Ja, dass dann jeder weiß, jeder kennt die Spielregeln. Der Strafverteidiger, der Staatsanwalt, der Richter. Da haben alle drei weniger Probleme miteinander. Ja, und die Verhandlungen werden auch weniger impulsiv, weil der Staatsanwalt kann sagen, ja, ich durfte aber hier, siehst du, doch, kann der Verteidiger nichts mehr sagen. Ja, und das sollte ja im Sinne aller sein, dass es Regeln gibt, ja, wie mit solchen digitalen Daten umgegangen wird. Gerade jetzt, wie gesagt, in der Zeit, wo also wir sind ja gerade wirklich in einer Gründerzeit, ja. Es ist eigentlich Pionierarbeit, ja, die hier gerade geleistet wird. Weil so eine digitale Welt, wie sie jetzt gerade wird, mit Einführung von KI, mit ChatGPT, mit allen neuen Rechtsproblemen, die aufkommen, ja, hatten wir noch nie. Ja. Und insofern ist es Pionierarbeit von uns Anwälten, Strafverteidigern, von den Staatsanwälten, auch von den Richtern, die hier geleistet werden muss. Ja. Und auch geleistet wird gerade. Aber das muss oben ankommen, ganz oben, bei der Regierung, ja. Und bei der Legislative muss es ankommen und wir brauchen Gesetze. Diese digitalen Mindeststandards müssen auserforscht werden. Man muss sich Fachleute hinzuhören und es muss halt in Gesetzen münden, dass wir halt die einheitlichen Spielregeln haben. Aber ich hatte ja gerade gesagt, dass ich noch ein Urteil habe vom EGMR, ein Urteil, das mir Hoffnung gibt und ein Urteil, was auch sicherlich dazu geführt hat, dass der EuGH auch ein wenig in die Richtung am 30.04.23 in dem schon zitierten Urteil Beschluss gegangen ist, wie auch jetzt das LG Berlin am 19.12. in dem Urteil ganz frisch. Ich denke, dass auch dieses EGMR-Urteil da eine Rolle gespielt hat. Bin mal gespannt, ob es im schriftlichen Urteil auch erwähnt wird. Aber das ist ein Urteil, wo ich mir sicher bin, dass es beim EGMR, sobald dort auch mal über EncroChat und SkyCC Enum verhandelt werden wird in der Zukunft, eine Rolle spielen wird. Und das zeigt eigentlich schon, die Richtung muss hingehen. Das ist auch die richtige Richtung.
Ja.
Und ich rede von der Grundsatzentscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vom 26.09.2023 in der Sache Yalcinkaya gegen die Türkei. Dort hat die Große Kammer des EGMR seinerzeit in aller Klarheit deutlich gemacht, dass es den Grundsätzen eines fairen Verfahrens entspricht, dass einem Angeklagten uneingeschränkter Zugang zu den vermeintlich belastenden Beweisen, dort waren es die Rohdaten der Chatdaten, Dateien sowie Metadaten des Crypto-Messengers Bylog, ja, sowie die Möglichkeit eingeräumt werden muss, die Rohdaten einer unabhängigen Prüfung zur Überprüfung ihres Inhalts, der Zuverlässigkeit und ihrer Integrität zu unterziehen. Sollte von diesen Grundsätzen Ausnahmen gemacht werden, so hat der EGMR damals gesagt, sind diese umfangreich zu begründen und müssen im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung anderweitig kompensiert werden. Und das ist, wie gesagt, ein zukunftsweisendes Urteil und ich denke auch eine Richtung, die der EGMR auch bei Enco und Sky einhalten wird. Ja.
Also vielleicht mal als Vergleich für den Laien, was jetzt da angeführt wurde. Wenn ich geblitzt werde, bekomme ich ja ein Blitzerfoto. Und falls ich daran Zweifel habe, kann ich ja meistens durch einen Anwalt dementsprechend mir die Daten des Blitzgerätes anfordern. Da habe ich ja ein Recht darauf, auf die Einsicht. Und selbiges soll quasi hier für die Chatdaten gelten, für die vermeintlichen Beweise.
Genau. Kann
man zusammenfassen.
Ja, kann man zusammenfassen.
Ja, also generell, das Thema Datenschutz, es ist ja sowas, gerade in Europa, man zeigt schnell mit dem Finger auf andere Staaten wie China, die ja auch so ein Social Scoring haben, oder Russland, wo schnell mal vielleicht jemand in Haft kommt, der was Falsches sagt. Aber ich finde das ein bisschen kritisch, weil wir zeigen mit dem Finger da auf andere als Europäer und machen uns da selber eigentlich ähnliche Probleme. Ja? Also wir erheben Daten, wo es nicht klar ist, ob man die verwerten darf, ob die überhaupt von dem Beschuldigten stammen und so weiter und so fort. Du hast ja vorhin das Beispiel mit dem Forensiker angeführt mit 1899 als fiktiven Zeitstempel. Da frage ich mich als Laie, normalerweise, wenn du jetzt irgendwie eine Straftat begehst, zum Beispiel mit einer Waffe, dann landet ja diese Waffe als Beweismittel in der Asservatenkammer. Die darf ja nicht mehr verändert werden. Wie kann es dann sein, dass ein IT-Forensiker diesen Zeitstempel verändert, nur weil der bei der Auswertung nicht vorhanden war?
Verrückt.
Also eigentlich machen die sich ja fast selbst schon strafbar, weil sie Beweismittel verändern.
Und letztendlich zeigt das ja, dass dann auch Daten verändert worden sind. Ja. Ich meine, das ist ja schon eine Art von Manipulation, muss man ja wirklich sagen. Ja. Da wird aber gesagt, im Umkehrschluss, aber hier haben wir das Datenpaket aus Frankreich und die Excel-Daten sind so gekommen, schaut es euch an. Aber da kriegen wir als vermeintliche Rohdaten dann nur das Excel-Paket aus Frankreich geschickt, ja, wo dann diese Zeitstempel gefehlt haben. Ja. Angeblich werden dann die Daten nur zur besseren Bearbeitung aufbereitet worden. Ja, da meist eine Spalte, wenn ausländische Chats da sind, nochmal eine Spalte eingefügt mit Übersetzungen, ja, und dann diese fiktiven Zeitstempel etc. etc. Aber sowas kommt halt nur durch Befragung raus. Da sollen sie auch gleich sagen, hier, wir haben fiktive Zeitstempel eingesetzt, weil die gefehlt haben. Ja. Aber sowas kommt, wie gesagt, genau wie die polizeilichen Daten, die es ja auch noch gibt, durch Befragung erst der Zeugen raus.
Zumal sich ja die Justiz dann mit diesem nachträglichen Einfügen irgendwo selbst ein Bein stellt. Weil in dem Moment, wo du es als Strafverteidiger siehst und weißt, kannst du ja sagen, hier, ihr habt das verändert, was soll das? Das kann man nicht als Beweis verwenden. Also sie machen sich ja selbst die Verfahren damit unnötig lang. Und wir haben es ja eigentlich gesagt, also aus dem Sport kennt man es auch, da gibt es auch oft Graubereiche, die entscheiden dann über Sieg oder Niederlage. Und gerade wenn das größere Geschichten sind wie Weltmeistertitel, Meisterschaften oder ähnliches, da wird schnell danach das Reglement geändert, damit man da Klarheit hat, damit es diese Grauzone nicht mehr gibt, damit sowas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Und das sollte eigentlich auch das Ziel bei der Justiz sein.
Dass definitiv.
Wir klare Spielregeln schaffen, nach denen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Richter arbeiten können. Ja. Das würde nicht nur das Verfahren fairer machen, das würde es ja auch effizienter und schneller gestalten.
Definitiv, das ist auch schön gesagt und Vergleich beim Fußball gerade mal aufgegriffen. Wäre auch jetzt, also die Regeln brauchen wir auf jeden Fall für die Zukunft, aber auch jetzt wäre es möglich, ja, indem der Schiedsrichter, in dem Fall der Richter, ja, sich die Beweise genauer anschaut. Ja, so wie der Schiedsrichter sich auch den Videobeweis anschauen sollte, ob es jetzt doch ein Handelfmeter war oder nicht. Ja, und nicht der falsche Mannschaft dann den Handelfmeter geben. Ne? Ihr wisst, wovon ich spreche.
Herr Cucchiorella, Sie sind gemeint.
So kann sich auch der Richter die Beweise richtig anschauen, ja, genauer anschauen und auswerten. So wie es auch hier das Landgericht Berlin am 19.12.2024 getan hat. Aber es war ein schönes Beispiel und kann man eigentlich zusammenfügen. Ja, Richter ist ja der Schiedsrichter im Gerichtssaal.
Genau,
ja.
Er hat letzten Endes eine ähnliche Aufgabe und wir haben ja die Justiz ja mit der Waage. Der muss letzten Endes abwägen, wer was zu verantworten hat.
Genau.
Und was zu entscheiden ist. Genau. Ja, da sind wir ja schon fast Richtung Ende angekommen, unserer ersten Folge. Was dir ja oft noch auffällt, du postest ja regelmäßig zu Social Media Geschichten über diese Chatverfahren, über Datenschutz und immer wieder kommen da Kommentare drunter, dass Datenschutz gleich Täterschutz bedeutet. Oder dass ungescholtene Bürger nicht zu befürchten haben.
Warum die Aufregung, ne?
Richtig.
Das stimmt, ja.
Ja, kann man verstehen natürlich, weil ich sag mal, wenn ich nichts zu verbergen habe, dann könnte ich auch theoretisch natürlich meine Daten auf den Preis geben. Aber ja, wenn wir diese Büchse der Pandora öffnen, dann werden halt auch vermeintliche Kleinigkeiten mal schnell größer aufgezogen und dann gerate ich vielleicht auch als Privatperson schneller mal in das Visier einer Straftat, als es mir lieb ist, obwohl ich gar nichts damit zu tun habe.
Und das hast du auch schön vorhin dargestellt in deinem Beispiel mit anlasslosen Chatkontrolle. Ja, wenn man alle Nachrichten dann durch den Filter laufen lässt, ja, und da hat man doch ein Schlagwort irgendwie gesagt, ja, Politiker Y soll aufgehängt werden beispielsweise, ja, und da passiert wirklich was, schon ist man im Fokus, ja, oder keine Ahnung, man sagt irgendwas, Stichwort Bombe, und es war gerade ein Schlagwort, ja, und da ist irgendwo eine Bombe hochgegangen und man hat auch noch, keine Ahnung, irgendeinen Ort genannt, ja, schon ist man im Fokus. Und wie schnell das schon in Kleinigkeiten geht, sieht man ja auch aktuell, wenn man sich die Entwicklung anschaut, ja, von Politikern, die schnell Strafanzeigen stellen, weil sie auch beleidigt werden. Also ich finde, Person der Öffentlichkeit, ja, muss sich schon ein paar Beleidigungen gefallen lassen. Ich meine, wenn es komplett unter die Gürtellinie geht, ja, die Familie, die nichts damit zu tun hat, beleidigt, okay, ja, aber allgemeine Beleidigungen, ja, muss man schon über sich ergehen lassen als Politiker, finde ich schon, ja. Da gibt es andere Meinungen zu, könnt ihr gerne in den Kommentaren eure andere Meinung dazu loslassen, aber ich finde, ein gewisses Fell muss man sich da schon zulegen, wenn man so eine Position hat. Wenn ich jetzt sehe, ohne es einzelne Politiker zu nennen, wie da momentan das gehandhabt wird, ja, dass da ganz schnell Anzeigen geschrieben werden, die zur Hausdurchsuchung führen. Also Hausdurchsuchung, das muss man sich vor Augen halten, was für Eingriff das in die intimste Privatsphäre des Einzelnen ist, ja, wegen einer Beleidigung an Politiker. Also das steht ja in keinem Verhältnis mehr.
Ja. Zumal das einer der letzten Beispiele, das ja passiert ist mit dem Schwachkopf-Meme von Herrn Habeck, ja. War es ja so, dass der arme Kerl, bei dem da morgens um 6 die Polizei vor der Tür stand, das Ganze ja nur geteilt hat. Er hat es ja nicht mal erstellt. Er hat das eigentlich nur weiter verbreitet. Da jemand von der Polizei, von der Kripo morgens um 6 vor die Tür zu schicken. Also irgendwo muss die Verhältnismäßigkeit gegeben sein. Und ich meine, wir haben jetzt schon öfter mal Berichte gehört im Fernsehen hier, gerade von Verfassungsrechtlern wie Böhme Nessler, die ja auch sagen, dass das einfach die Gerichte komplett überfordert, diese ganzen Geschichten. Und also vielleicht sollten sich unsere Politiker mal an unseren Fußballern oder Basketballern ein Beispiel nehmen, weil wenn ich hier so ein Spiel habe wie Bayern gegen Dortmund, da muss sich die Auswärtsmannschaft ein bisschen härtere Sachen teilweise gefallen lassen als das, was vielleicht über unsere Politiker im Internet
geschrieben wird. Das stimmt wohl, ja.
Natürlich, benehmt euch im Internet, seid lieb zueinander. Beleidigen ist nicht schön, aber es muss halt die Verhältnismäßigkeit gegeben sein.
Genau, und da hast du auch schön gesagt, mit der Anlass- und Chatkontrolle und der Büchse der Pandora, ja, wo soll das hinführen? Wenn die Chatkontrolle dann irgendwann da sein sollte, ja, das ist momentan vielleicht auf Eis gelegt ein wenig, aber es kommt wieder, bin ich mir ganz sicher. Das wusste ich auch noch nicht vom Tisch. Wo soll das hinführen? Ja, und dann kann der unbescholtene Bürger, der jetzt Leute, die für so Rechte kämpfen, wie uns, ja, vielleicht ein bisschen belächelt, der ist dann auch ein Visier. Ja, und wenn er mal ein unbedachtes Wort loslässt. Ne? Also die Gedanken sind frei und so soll es auch bleiben. Ja.
Richtig, richtig. Zumal wenn wir die Geschichte zu sehr ausufern lassen, dann habe ich auch die Befürchtung, dass gerade, sage ich mal, die größeren Straftaten oder die größeren Verbrecherringe vielleicht auch ein bisschen aus dem Fokus geraten, weil es einfach viel zu viele Fälle werden, ja, von teilweise kompletten Belanglosigkeiten. Ja. Also hier sollte dann doch der Fokus des Rechtsstaats darauf liegen, sich wirklich mit den schweren Straftaten zu befassen und die primär anzugehen.
Zumal der normale Bürger wahrscheinlich mit seiner Anzeige wegen Beleidigung nicht so weit kommen würde. Da wird schon schneller das Verfahren eingestellt werden. Oder okay, das ist der Promi-Bonus wahrscheinlich auch nochmal, der da reingespielt hat, offensichtlich. Ne? Aber nochmal darauf zurückzukommen, Datenschutz, Täterschutz, ja, und ich als unbeschuldeter Bürger habe mich nicht zu befürchten, weshalb die Aufregung, ja. Wir sind Juristen, ja, und wir sehen es natürlich so, Dubi Pro Reo habe ich schon zu ausgeführt, ja, aber wir sehen es so, dass jeder ein faires Verfahren verdient, ja. Ein faires Verfahren halt vor staatlicher Willkür schützt, ja, und auch davor schützt, dass ein Strafverfahren kein Politikum wird, ja, wie ich auch gerade schon gesagt hatte. Ja. Und ohne klare Regeln und Verfahrensgarantien können Behörden oder Gerichte halt ungerecht handeln. Ja. Und das wird wiederum zu Unterdrückung und Ungleichheit führen. Das sind starke und große Worte, ich weiß. Ecke immer wieder daran, wenn ich daran erinnere, dass wir das in unserer Geschichte schon mehrmals hatten. Ja, und das wollen wir nicht. Ja, wir haben heutzutage eine starke Verfassung. Dafür haben wir jahrzehntelang gekämpft. Ja, wir haben eine starke Verfassung. Wir haben eine Verfassung, auf das andere Länder schauen. Wir haben eine Verfassung, die andere Länder inspiriert, ihre Verfassung zu ändern. Ja, wir haben so eine starke Verfassung, die geschützt werden muss. Ja, und es darf niemals zugelassen, dass diese Rechte, diese Grundrechte, die wir haben, in irgendeiner Form angegriffen werden. Ja, und ich sehe uns Juristen und in dem Fall die Strafverfahren und Strafverteidiger halt auch in der Pflicht, ja, dafür zu kämpfen. Ja, und wir werden auch weiterkämpfen. Also alle, die ich kenne, werden auch weiter kämpfen und werden das nicht zulassen, dass es so weit kommt. Ja. Also auf jeden Fall alles Fragen, die wir in den nächsten Folgen beleuchten werden und auch gerne mit euch diskutieren wollen. Wir freuen uns immer über sachlichen Austausch, konstruktive Kritik und auch Anregung. Schreibt uns gerne an, ja, entweder hier Kommentar unter den Podcast, auf welcher Quelle auch immer ihr diesen gerade hört, oder auch über unsere Instagram-Auftritte. Ich hoffe, du gibst mir mein Einverständnis, dass ich deinen ja auch nenne. Ja.
Selbstverständlich, das ist kein Problem.
Also kein Wort ohne meinen Anwalt, ist unser gemeinsamer Auftritt. Tore Bischof 911 und Andreas_Milch_Rechtsanwalt sind unsere Profile bei Instagram, die auch hier unten irgendwo stehen werden in den Kommentaren oder.
Richtig.
Genau.
Darüber könnt ihr uns gerne kontaktieren, uns folgen. Wir freuen uns immer über viele Nachrichten, über Kritik, über Feedback, über Anregungen, auch vielleicht zu Gästen, zu Folgen etc. pp. Richtig, damit wären wir ziemlich am Ende angekommen. Vielleicht kleine Vorschau, was in der nächsten Folge passiert. Da geht es darum, dass du, Andreas, ja in einem großen, bundesweit einen der ersten Sky-ECC-Fälle Strafverteidiger warst, der derzeit noch vom Bundesgerichtshof in Revision anhängig ist.
Das ist richtig, ja genau. Das ist noch am Laufen. Aber davon wird unsere nächste Folge jetzt nicht explizit handeln. Also ich werde jetzt nicht unbedingt nur aus diesem Verfahren sprechen, sondern ich habe ja mittlerweile, unzählig wäre es übertrieben, aber ich gehöre wohl zu den Strafverteidigern in Deutschland, die wahrscheinlich die meisten Sky-ECC-Fälle, gerade Sky-ECC-Fälle, verteidigt haben. Also mit zu denen, nicht der, der die meisten hat, aber mit zu denen würde ich schon sagen. Und ich werde aus der Erfahrung meiner ganzen Verfahren sprechen. Ja, und ich denke, dass das ein ganz interessante Folge werden wird. Ja, und wie gesagt, Begrifflichkeiten, die ich schon mal erwähnt habe heute, Operation Argus, werde ich euch nahebringen und euch mal in die Welt mitnehmen dieser Verfahren. Ja.
Und vielleicht für euch auch noch spannend als weitere Sache, die euch in der nächsten Folge erwartet. Du, Andreas, bist ja auch in einem Sky-ECC-Fall in den USA als Berater der Verteidigung tätig gewesen.
Ja, das stimmt. Ich arbeite da mit den drei namhaftesten Strafverteidigern der USA zusammen. Ja, die fanden meine Expertise aus mittlerweile einigen Sky-ECC-Fällen wohl auch ganz gut. Und das Gericht Eastern District Brooklyn hat mich auch als externen ausländischen Berater zugelassen, was wohl auch nicht alltäglich ist dort. Ja, und es ist eine spannende Erfahrung, die da dieses Jahr auf mich zukommt. Ja, und ich hoffe dann da auch vor Gericht quasi als sachverständiger Zeuge auftreten zu dürfen. Ich freue mich darauf und bin da auch sehr gespannt. Und sicherlich werde ich auch unseren Podcast dann berichten, wie sich das dort entwickelt und auch berichten, wie es vor Gericht gewesen ist.
Richtig.
Und wie es da vielleicht anders läuft wie bei uns. Ja.
Aber mehr dazu erzählst du in der nächsten Folge unter anderem. Und ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich drauf. Hat Spaß gemacht.
Danke, Tore.
Es war mir eine Ehre. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin passt auf euch und vor allem eure Daten auf.
Und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal.
Und denkt immer dran, kein Wort ohne meinen Anwalt.
Fast vergessen, ganz genau. Hört auf ihn.
Macht's gut.